Echte Rendite. Wir haben schon gehört, es geht um Geld spenden. Und ich möchte anfangen mit einem Beispiel, das ich jetzt in den letzten paar Wochen erlebt habe. Und vielleicht findet ihr euch da selber wieder. Was einem für Gedanken so kommen, ich habe sie mir aufgeschrieben dann. Gedanken kommen, wenn man vor der Frage steht, soll ich Geld spenden oder nicht? Das Ganze hat einen Zusammenhang mit dem Fronleichnam. Nächsten Donnerstag habe ich in Sursee ein Seminar im Rahmen einer Fachtagung zum Thema Angst und Gottvertrauen. Und dann ist im Vorfeld ein Formular für die Referenten und Seminarleiter, was man für eine Entschädigung zu gut hat, auf welches Konto man soll es überweisen oder ob man es spenden soll. Soll ich jetzt das spenden oder nicht? Wie soll ich das Formular ausfüllen? Dann habe ich gedacht, so die Stimmen, die fürs Behalten waren, dass so, Christoph, du leistest etwas dafür, zu dem Thema kannst du nicht einfach etwas vornehmen, da sind x Stunden Vorbereitung dafür, du hast das Geld verdient. Und überhaupt, das kostet auch Spesen. Du musst dort hinfahren, musst wieder zurückfahren. Also einfach alles als Beistreichen. Und überhaupt, also dann die Rechnungen, die mir ins Haus flattern, die ich auch nicht unbedingt damit rechne, die kann ich dann denen auch nicht schicken, oder? Also doch behalten. Und überhaupt, ich gebe den Zehnten schon. Das wäre ja schon viel mehr als der Zehnte. Ich kann doch das behalten. Und vielleicht, ich weiß es zwar nicht, aber es könnte ja sein, dass es so grosse Referenten gibt an dieser Fachtagung und Seminarleiter, die sind viel reicher als ich, die könnten doch da das einfach spenden. Dann hat es aber nicht Stimmen gegeben, die gesagt haben, ja, du könntest doch spenden, gib es weiter. Also die erste Stimme war natürlich, ich habe natürlich den jetzt gekannt und ich das Formular muss zurückschicken, oder? Und denkt, das denkt der jetzt über mir. Bin ich jetzt ein bisschen zu wenig geistlich? So ein richtiger Christ, der gibt doch einfach, das ist doch freigebig, oder? Ja, gut, und das ist jetzt da, die drei Organisationen, die da hinter dieser Fachtagung stehen, die haben ja auch nicht zu viel Geld. Und das ist eine gute Sache. Und für gute Sachen gibt man doch Geld. Und ich habe doch... Ja, Gott schon erlebt treu, wie er versorgt. Es hat längere Zeiten in meinem Leben gegeben, wo das Einkommen nicht so hoch gewesen ist wie die Ausgaben. Und ich bin gleich durchgekommen, ich habe doch einen treuen Gott. Kannst du doch geben. Ich sage euch keine Zahlen, aber ich habe einen Kompromiss gemacht. Ist zwar nicht vorgesehen auf dem Formular, aber... Okay, einfach so weit. Vielleicht habt ihr auch so Beispiel nach dem ersten Lied oder einfach nach dem Lied nach der Predigt dann wäre für euch Gelegenheit einfach so spenden. Was geht einem da durch den Kopf? Vielleicht habt ihr Beispiel, Erfahrungen, wo ihr ähnlich wie ich das gemacht habt. Gehen wir zum ersten Gliederungspunkt. Ein für Finanztipp. Mit guter Performance. Es geht heute Morgen um den Predigtext, der ist schon durch den Reto mit verschiedensten Aussagen aus 2. Korinther 8 und 9 ein bisschen eingeführt worden. Der Paulus, ein Finanztipp mit guter Rendite für Korinther. Also er schreibt 2 Kapitel aus dem Korintherbrief nur über Geld. Also es ist jetzt nicht daneben, über Geld zu predigen. Und man spürt im Ganzen drin, bis am Schluss wahrscheinlich von der Predigt, Geld hat eine geistliche Komponente. Geld ist etwas, wo man tagtäglich damit konfrontiert werden. Geld, ein richtiger Umgang, ein freier Umgang damit, hilft uns selber und nicht nur denen, wo man Geld spendet. Es geht darum, dass der Paulus sammelt für die notleidende Gemeinde in Jerusalem. Dort ist eine Hungersnot, wo man schon in der Apostelgeschichte findet. Tobt die Hungersnot über mehrere Jahre, die ist beleidigt. Und jetzt sammelt der Paulus sehr planmäßig. Über mindestens zwei Jahre, auf seine Missionsreise, wir wissen das aus anderen Paulusbriefen. Also er ist ein rechter Pfandreiser, sehr geplant. Leitet das zusammen, um dann einen grösseren Betrag in Jerusalem zu überbringen gegen die Hungersnot. Er macht das sicher jetzt uneigennützig. Es geht schließlich nicht um sich, er sammelt nicht für sich, sondern für die Gemeinde in Jerusalem. Und sicher ist das, weil wir jetzt die Regeln haben für uns, dass immer, ja, ihr braucht es für euch, das ist ja sowieso das komisch Sektenhafte. Also, Sekte, dann geht es sowieso nur ums Geld. Und wir können immer wieder kommunizieren, dass das, was wir machen, nicht für uns ist, sondern ein Gedanke ist oder eine Tätigkeit, die anderen Menschen wohltut, Hunger stillen, aber auch geistlichen Hunger stillen. Ich möchte das Thema bewusst jetzt, dass ihr nicht nur hört auf Geld, sondern es geht auch um Zeit. Das ist beides eine begrenzte Ressource. Und es kann ja sein, dass einer unter euch sagt oder schon gesagt hat, ich arbeite 20% weniger, durch die 20% setze ich ein in unsere Kirche drin. Und durch das sind natürlich auch ein Einkommen kleiner, er kann weniger geben. Er gibt Zeit statt Geld. Und das ist okay so. Und gut so. Weil von beidem haben wir nicht einfach vorig. Jetzt sagt der Paulus zur Motivation, so ein bisschen der Kernvers, Kapitel 9, Vers 6, denkt daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Er wirbt nicht als Pfandreiser und sagt, schaut mal, die vielen, die stündlich sterben in Jerusalem an Hunger, das sind doch ganz arme Geschöpfe, denen müsst ihr geben. Nein, er sagt, Geld geben ist wie Säen und dann Ernten. Einfach der Gedanke. Wir haben ihn schon gehört in den Ausführungen vom Reto. Säen heisst, ich wirf es weg. Und Ernten heisst, ich habe es nicht weggeworfen, in den Sand gesetzt, sondern es gibt eine Ernte. Wir haben sicher auch schon die einen oder anderen Finanztipps erlebt mit Performance, die in den Sand gesetzt waren. Aber das ist beim Paulus nicht so. Er sagt, Säen ist wie weggehen. Aber das hast du dann nicht mehr. Das geht in den Dreck. Aber dort bewirkt es etwas. Denk daran, es bewirkt etwas. Und der Bauer ist da zum Säen, damit er nachher ernten kann. Das ist seine Bestimmung. Und Geld ist die Frage, die tiefe Frage an mich und an dich. Wozu lebst du? Bist du auf dieser Welt nur, um dein Leben zu erhalten und Geld zu verdienen, dass du nicht verhungerst? Bist du auf dieser Welt, dir möglichst schöne Ferien zu leisten und am Schluss können in deinem Lebensresümee können sagen, wow, was alles habe ich Schönes erlebt, ich? Oder hast du eine tiefere Berufung? Vielleicht merkst du die Ernte nicht einmal so, weil sie ja verborgen ist, aber vielleicht kommen dann im Himmel Menschen auf dich zu, mit wegen dem Geld, das du gespendet hast, habe ich den Weg zu Gott finden, den Weg in den Himmel. Geld also kann etwas bewegen. Geld kann von Gott gebraucht werden, dass er neues Leben erzeugt. Die Pflanze kommt natürlich auch nicht einfach aus dem Geld raus, aber Gott kann aus dem Geld Leben bewirken. Kapitel 8, Vers 3. Die Christen in Mazedonien, die er da beschreibt, die geben. Und gar sie geben bis an ihre Grenzen. Ja, teilweise sogar über ihre Grenzen hinweg. Was soll es säen? Was soll es behalten? Du musst ja selber zum Leben haben. Du kannst ja nicht alles als Saatgut verwenden und dabei verhungern. Wo sind Grenzen? Und von dort her rein praktisch. Es ist gut, mal einfach Budget zu machen. Sich schauen, wo ist wie viel Geld nötig, um auch Rechnungen zu zahlen, die nicht alle Monate kommen, die Steuern zu zahlen und. Wie viel habe ich überhaupt zur Verfügung? Und wenn wir den Zehntel geben, mit den anderen 9 Zehntel, was mache ich damit? Eigentlich gehört das Ganze Gott. Aber auch ganz persönlich. Wo will ich für mich das Geld brauchen? Du kannst natürlich jetzt eben durch den Supermarkt durch, oder? Siehst du die neueste Mode, oder? Und dann ist es vielleicht noch ein Schnäppchen, oder? Dann kaufst du es so, oder? Die paar neue Kleider, sie haben zwar im Kleiderschrank keinen Platz mehr, weil der schon so voll ist, oder? Und nachher, so Mitte Monat, kommt eine Kollegin und sagt, cool, gehen wir mal miteinander dick essen, so einen richtig schönen, feierlichen. Aber das Geld ist weg. Und du wärst vielleicht lieber mit dieser Kollegin essen, als noch ein paar Kleider zu haben, die du nicht weißt, wo alle damit. Und vielleicht die, die ein höheres Budget haben, aber auch ihre Grenzen. Ja, da kannst du natürlich ein neues Auto und mit der letzten Shishi da kannst du da kaufen. Oder? Das kostet einfach 10'000 Stutz mehr. Und irgendwann, wenn es um die Ferien geht, hast du es nicht mehr. Also auch zu wissen, und Gott will uns helfen, dass wir das Geld, das wir haben, auch für das einsetzen, für uns persönlich, wo wir es wettet. Und wir finden, das ist es wirklich. Nun der zweite Gliederungspunkt. Da geht es jetzt ums Ernten. Langfristige, sichere Rendite ohne Kursschwankungen. Da wiederum geht es um den Vers, der einfach als Verheißung steht. Denkt daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten, und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Also nicht nur gib reichlich und nicht kärglich, oder? Sondern wenn man sät, dann gibt es eine Ernte. Gott steht dazu. Man könnte das nicht immer nachprüfen. Das ist ja dann die Saat ist ja recht irdisch, oder? Aber wir sehen ja in Menschen hinein, das gibt Herzensveränderungen in denen hinein. Das kannst du jetzt nicht irgendwie in einer Buchhaltung festhalten, wie fest dass die gewachsen sind und wie viel zum Glauben gekommen sind und nachher noch im Glauben drin sind. Aber einfach zu wissen, hey, es bringt es, das steht. Ich meine, die jetzt für Jerusalem gespendet haben, die haben dann auch nicht einen Monat später ein WhatsApp bekommen mit strahlenden, halb verhungernden Kindern und sie haben da Nahrungsmittel in der Hand. Die haben auch müssen glauben, das hilft. Aber da wir ja nicht jetzt am Anfang sind vom Säen, können wir rein schon in unserer Gemeinde schauen, was man hätte ernten können. Und die da schon früher dabei waren, die Säule der Gemeinde, dürfen einfach wissen, das hat jetzt etwas gebracht. Und die noch erst ein paar Monate da sind, dürfen wissen, wenn ich mich einsetze, wird vielleicht eine spätere Generation das Gleiche im Rückblick auch sagen. Es hat etwas gebracht. Da ist ganz früher, vor 50 Jahren, ein Pastor hat da, Wilhelm Schweier, angefangen. Der ist nicht von der Gemeinde gezahlt worden. Das haben andere Christen gezahlt aus dem Bund FEG. Die haben eigentlich gar nichts von dem Wilhelm Schweier gehabt. Aber der hat da in Wettingen in der Inlandmission angefangen zu wirken. Und von dort her ist es bergauf gegangen. Wir sind die Ernte von der Saat von anderen Gemeinden. Und wenn wir jetzt die Bilder angeschaut haben, die jetzt der Thomas Lorenz gezeigt hat, bis im Abschied, all die alten, jungen Menschen,
die da ihre geistliche Heimat gefunden haben, die da den Weg zu Jesus gefunden haben. Vielleicht muss die Saat in ihrem Leben noch zuerst einmal aufgehen, aber da ist viel gesät worden. Die Menschen haben sich entwickelt, sind zur Reife gekommen. Hey, das hat es gebracht und bringt es immer noch weiter in die Kinderarbeit. Oder ich denke, wir werden als Pastoren, ja, der Reto hat es gesagt, auch von diesen Spenden finanziert. Es ist ein Vorrecht, einfach eine Predigt vorzubereiten oder in der Bibel ein bisschen grübeln und mehr Zeit haben, ein bisschen tiefer zu bohren für gewisse Themen, für gewisse Seminare. Es ist ein Vorrecht, Seelsorge ist ja nicht Krankenklassenpflichtig, einfach Zeit können zu haben für Menschen. Und einfach, wie viele Menschen haben durch seelsorgerliche Gespräche können Trost finden, Ermutigung, eine Korrektur, haben ihr Leben können ordnen. Wenn ich da zurückdenke, Gott hat gewirkt. Es ist eine Ernte. Oder wenn wir an die schönen Räume denken, einfach, man muss sich mal treffen können. Das ist Gemeinschaft. Gemeinschaft ohne Räume ist nicht möglich. Die Kleingruppen, die sich da treffen, Gebetsabend, heute Abend, Bistro, Gottesdienst, einfach so vieles. Und nicht zu vergessen, all das, wir treten gegen raus. Kreuzpunkt ist sichtbar. Der Deutschkurs ist sichtbar. Menschen kommen zum Glauben, finden Heimat at home. Einfach das. Auch wieder ein Punkt, wo du kannst, je nachdem, dein Zeugnis nachher nach dem ersten Lied auch noch einfügen zu dem, wo du selber in deinem Leben spürst, irgendwo ein Erlebnis, uns zur Ermutigung. Ich habe gesehen und dürfen erleben, da ist ein Ernte aufgegangen. Wir brauchen die Ermutigung, dass die Verheißung wirklich stimmt, weil es kann Zeit dauern, bis das so ist. Jetzt kurz zum 8, Kapitel 13, also dort Paulus, der erwähnt, wozu sollen sie spenden, dass ein Ausgleich entsteht, also ein reiner materieller Ausgleich, eine materielle Überlegung. Da ist vielleicht nicht Überfluss, aber gleich genug, jetzt bei den Korinther, Gent für Jerusalem, eben solche, die der Wirtschaft schaffen, geben Geld, dass solche, die für Non-Profit-Organisationen arbeiten, eben wie Pastoren, Missionare, dass die leben können. Ein Ausgleich zwischen reichen Ländern, armen Ländern, jetzt rein auch materiell. Man soll aber auch nicht über Grenzen gehen und sich verschulden. Zeithalber gehen wir jetzt ein bisschen schneller da durch. Was ich aber noch unterstreichen möchte, ist der Punkt, Gnade wird für andere erlebbar. Geld spenden hat eine grössere Wirkung. Lesen wir mal dann Kapitel 8 und 9 aus dem 2. Korintherbrief, wo überall, möglichst Elberfelder, wenn ihr das wollt, wo überall Gnade vorkommt. Er startet. Schaut mal die Gnade, die da bei den mazedonischen Christen sichtbar ist. Und dann Vers 4. Sie wollen sich beteiligen am Dienst der Hilfeleistung. Heißt aber wörtlich einfach, sie wollen sich an der Gnade beteiligen. Also wenn du Geld gibst, ist das wie Gnade, die fließt. Gnade heisst, die anderen können es dir nicht zurückzahlen, wie wir einen gnädigen Gott haben. Wir können seine Liebe, seine Erlösung am Kreuz, wir können ihm das nicht zurückzahlen. Wir müssen ihm das nicht zurückzahlen. Das ist bedingungslos. So ist Freigebigkeit, Spenden. Ist nicht die Erwartung, der muss dann. Es zeigt die Verbundenheit, die Gnade, die fließt. Die Verbundenheit. Das sind Heidenchristen. Die haben ganz anders gelebt wie die Judenchristen in Jerusalem. Also ein riesiger kultureller Unterschied. Und jetzt in dem, dass sie für so eine ganz andere Kultur, oder? Also die haben noch kein Schweinefleisch gegessen und. Die haben noch das Gesetz befolgt, aber an Jesus geglaubt. Aber einfach so ganz anders. Und sie haben gespendet. Ein Zeichen von der Verbundenheit. Wenn wir Missionare rausschicken auf Afrika, wo immer auch. Es ist ein Zeichen von der Verbundenheit. Das geht uns etwas an, wie es denen geht und dass die zum Glauben finden. Also es ist eine Ernte. Also die Zusage von der Ernte, es gibt etwas daraus, materiellen Ausgleich, es ist nicht nur alles zu vergeistlichen, aber auch es ist etwas Geistliches, etwas Sichtbares, es fließt. Eben, wir sind uns nicht mehr gewöhnt, dass etwas geschenkt wird und da wird etwas geschenkt. Zum dritten Gliederungspunkt. Ein grosses Hindernis. Unser Egoismus. Selbstbezogenheit blockiert. So habe ich auch bei mir gemerkt. Soll ich jetzt verzichten? Vielleicht brauche ich es ja. Habe ich nicht das Recht dazu? Also alles noch recht egoistisches Denken drin. Und jetzt beschreibt der Paulus einfach die mazedonischen Christen. Der Brief ist aber an Korinther geschrieben. Er beschreibt die einfach einmal zuerst. Und das werde ich jetzt einfach auch tun. Der dritte Punkt ist einfach so ein Punkt. Ich schildere, was da steht, unterstreiche. Ihr hört zusammen mit dem Heiligen Geist. So hat es der Paulus gemacht. Er hat gesagt, schaut jetzt die mazedonischen Christen, ihr müsst da und da müsst ihr auch so, ihr müsst ein bisschen anders, weißt, ihr müsstet. Er hat einfach geschrieben, wie die gesammelt haben. Und damit hat er eigentlich gezeigt, was ist der Schlüssel, dass wir fähig werden zu geben. Weil das Wissen allein, Säen und Ernten, überwindet unseren Egoismus nicht. Weil Säen heisst, ich schmeiße es fort. Also, ich schildere nur und ihr lasst es auf euch wirken. Kapitel 8, Vers 2. Die mazedonischen Christen, die gehen. Die korinthischen Christen im Gegensatz dazu nicht. Oder eigentlich sehr kärglich. Die mazedonischen Christen erleben Verfolgung. Die korinthischen Christen haben noch Ruhe. Also die einen sind im Norden, die anderen im Süden von Griechenland. Die haben noch Ruhe. Die einen, die haben Freude an Jesus, die mazedonischen Christen. Und bei den korinthischen Christen wissen wir, super charismatisch, super verstritten. Freude an Jesus ist weg. Aber Freude an Jesus, das wäre eigentlich der Schlüssel. Weil da bei den mazedonischen Christen heisst, sie haben eine unbeschreibliche Freude. Und sie gehen aus bitterster Armut. Also nicht einfach so, wir haben jetzt noch ein bisschen vorig, das könnten wir auch spenden. Aus bitterster Armut gehen die in grosser Freigebigkeit reichlich. Das ist ein Wunder. Ein Wunder in diesen Herzen drin. Und ohne das Wunder werden wir nie freigebig. Und das macht Freude an Jesus. Die können wir auch nicht einfach machen. Aber einfach, was ist Jesus für uns? Wir glauben nicht an Sterne. Wir glauben nicht irgendwie an ein Schicksal und an ein Horoskop. Wir glauben an Jesus. Vielleicht du noch nicht so recht. Aber Gott hat Jesus in die Welt geschickt, weil er interessiert ist, dass uns gut geht. Und dass wir unser Herz nicht an Mammon hängen, weil den nehmen wir nicht mit. Er will uns ein Leben schenken, das erfüllt ist in Zeit und Ewigkeit. Jesus. Der sein Leben hingegeben hat, damit wir frei werden können. Und wenn wir nur schon an das Geld denken, merken wir, da sind wir nicht ganz frei. Da denken wir zuerst ich, ich, ich. Und das ist die Freude am Herrn. Und dann kommt zudem noch etwas einfach so wie als Zugabe. Es geht nicht nur um das Geld, sondern um die Hingabe. Vers 5 in dem 8. Kapitel. Mazedonien. Die hat nicht einfach nur, da ist das Geld Und jetzt mache ich mit meiner Zeit und all das mit meinen Kräften und Fähigkeiten. Ich habe jetzt ja den Zehnten gespannt. Ich habe jetzt Ruhe. Sie geben ihr Leben hin. Mit all dem. Sie geben es zur Verfügung. An diesem Sonntag, in der nächsten Woche, du verfügst nicht nur über mein Konto, sondern über meine Zeit, über meine Wünsche, über meine Pläne, über meine Sehnsucht, einfach über alles. Du verfügst über mich.